BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und bei uns duftet es heute nach weihnachtlicher Backstube, nach Zimt und Honig und Vanille und Zucker und all diesen wunderbaren Aromen, die man in die Lebkuchen tut. Denn wir reden heute über das weihnachtliche Backen. Vor uns liegt ein schönes Buch, es heißt Kekszeit ist Glückszeit und es ist von den Tiroler Bäuerinnen zusammengestellt. Zwei von ihnen sind heute bei uns zu Gast. Das ist die Johanna Feichner und die Andrea Planer. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr den Weg zu uns gemacht habt. Freut uns sehr. Sagt ihr wirklich Weihnachtskeks bei euch?
Also das Weihnachtskeks haben wir, das Weihnachten haben wir nicht, aber dabei sind es eigentlich leider Keks.
Keks. Und da ist, das ist guttural, das wird hingesprochen.
Genau,
gell?
Das sind die Keks.
Ja, weil ich habe mir gedacht, das klingt, kenne ich jetzt aus Norddeutschland. Wir haben eine Zeit lang wirklich oben im hohen Norden gelebt und da haben die Menschen tatsächlich von Weihnachtskeksen gesprochen. Ich dachte, das kommt mir jetzt komisch vor für Tiroler, aber wenn ihr natürlich einen Keks sagt, so in eurem schönen Dialekt, dann wird da wird der Schuh draus sozusagen. Ihr habt uns schöne Rezepte da zusammengesammelt, lauter Lieblingsrezepte von euren Bäuerinnen. Und da sind ganz klassische dabei, wie zum Beispiel ein Husarenkrapferl oder auch ein Vanillekipferl. Aber es sind auch schnelle Rezepte dabei, Sachen, die man auch jetzt noch auf die Schnelle vielleicht hinkriegt, ein, zwei Bleche. Und es sind ein bisschen außergewöhnliche Sachen dabei. Etwas, was ich als typisch österreichisch tatsächlich empfinde. Es wird natürlich viel mit Marillenmarmelade gearbeitet, mit Ribiselmarmelade, also mit Johannisbeer, aber dann auch mit Mohn. Und über all diese Themen werden wir sprechen. Aber es soll schon auch ein bisschen um die Tiroler Bäuerinnen gehen, um eure Landwirtschaft und das, was ihr in eurem Damenverband da bewegen wollt, warum ihr euch da engagiert und warum euch die Landwirtschaft einfach ein wichtiges Anliegen ist. Gäste aus Tirol sind heute zu BR Heimat gekommen, Johanna Feichner und Andrea Planer von den Tiroler Bäuerinnen. Und Anlass, warum wir sie eingeladen haben, ist ein wirklich sehr entzückendes und hübsches Buch, das man eigentlich auch gut jetzt noch herschenken könnte, wenn man möchte. Es heißt Keks, sie kann es nicht so schön wie euer. Kekszeit ist Glückszeit und es sind die besten Rezepte aus der bäuerlichen Weihnachtsbäckerei. Das haben wir uns angeschaut und gesagt, das ist recht schön. Vielleicht haben sie Lust zu kommen und sie hatten Lust und das freut uns. Wo genau seid ihr denn jetzt beheimatet?
Ja, ich bin die Andrea Planer, komme aus Wolkse. Ich bin Bäuerin und ich liebe es zu kochen und zu backen und das Wissen auch weiterzugeben. In meiner Ausbildung bin ich Agrarpädagogin mit Schwerpunkt Ernährung und Kochen und habe eben in einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeheiratet. Wir haben einen Heumilchbetrieb daheim, das heißt, die Kühe fressen Gras und Heu. Und also als Grundfutter und kein vergorenes Futter. Wir führen den im Vollerwerb. Haben Milchkühe, Fleckvieh und Holstein sind die Rassen und haben eben auch noch Ferienwohnungen.
Ja, wie viele Stücke Vieh habt ihr denn?
40 Kühe und die Nachzucht, also 35 Stück Jungvieh.
Und haben du, Johanna?
Also ich komme von einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb von Badenbach. Das ist eben auch im Tiroler Unterland. Wir haben daheim eben Milchvieh und da haben wir 9 Stück oder 10 Stück, je nachdem. Und den Betrieb darf ich auch mal übernehmen. Ich möchte zwar nicht mehr im Milchviech weiterführen, einfach auf ein bisschen eine andere Art weiterführen, einfach weil ich Vollerwerb oder Vollzeit auch arbeiten gerne möchte nebenbei. Und da muss man da einfach schauen, dass das einfach auch.
Also du wirst eine Nebenerwerbsbäuerin werden, genau, wie man bei uns sagt.
Mhm. Ja, genau.
Aber das fand man ganz interessant. Wir haben uns natürlich, die Damen sind ja rechtzeitig gekommen und da ratscht man natürlich schon immer ein bisschen vorher im Studio. Und hast du gesagt, nein, ich bin nicht die Bäuerin ist meine Mama, ich bin die Hofübernehmerin. Da wird schon noch fein unterschieden, gell?
Genau. Also momentan bin ich einfach Vollzeit beim Arbeiten als Geschäftsführerin für die Tiroler Bäuerinnen. Und hilft natürlich daheim mit, die Entscheidungen werden miteinander getroffen und das ist auch uns einfach total wichtig, weil im Grunde muss ja dann auch für mich in Zukunft einmal passen. Aber nur um so meine Mama und Papa.
Ja.
Und
aber wenn du sagst, das ist interessant, du sagst, eigentlich möchte ich den Hof so nicht weiterführen. Was ist denn deine Wunschvorstellung für deine Zukunft eben mit der Landwirtschaft?
Also meine Vorstellung war einmal eben auf die Kalbinnenmast umstellen, weil es einfach nicht so zeitintensiv ist. Mir ist auch einfach wichtig, dass die Lebensqualität am Bauernhof einfach auch passt, dass ich nicht am ganzen Tag beim Arbeiten bin. Ich bin wahnsinnig leidenschaftlich dabei bei der Arbeit, das auf jeden Fall. Ich möchte es nie lassen, aber einfach, dass man schaut, dass es für jeden ein bisschen passt und ich kann dann auch nicht verlangen, die oder der, der es dann auch mal zu kommt, dass der dann das auch gleich weiterführen möchte. Und so geht das halt auch.
Und da sind aber Papa und Mama mit dir dabei. Also sie sind einverstanden. Die sagen, das passt schon. Wir haben es so gemacht, du machst es so. Hauptsache, der Betrieb geht weiter.
Genau, also wir haben das, also da habe ich auch ein narrisches Glück dafür, dass da einfach das auch passt, dass Mama und Papa sagen, sie lassen mich da probieren, weil jetzt immer, sie haben es nur 10 Jahre, dass ich jetzt schon probieren darf, wo es für mich auch passt, dass man dann auch einfach schaut, dass das auch für jeden einfach auch so in einer Art passt, dass jeder ein bisschen ein Kompromiss sein geht, aber dass es einfach auch dann weitergeht. Und ich glaube, das ist einem auch einfach wahnsinnig wichtig, dass das auch so geht.
Andrea, und du hast mir vorhin erzählt, das fand ich auch lustig, dass ihr seid 5 Kinder gewesen. Vier. Der Bub hat einen Hof und die 3 Schwestern haben alle Bauern geheiratet. Obwohl keine wollte eigentlich so ungefähr, gell?
Nein, wir sind gar nicht abgeschreckt worden.
Nein,
also es war, wir haben eine gute Kindheit auch schon in der Landwirtschaft gehabt und haben einfach mit dem gelebt. Wir haben gekocht, gegessen, haben das geschätzt, dass wir gesunde, gute Lebensmittel haben, dass wir die selber produzieren, dass wir die auch weitergeben können. Und es hat sich einfach so ergeben, dass wir uns alle in Bauern verliebt haben und dir dann geheiratet haben.
Eine Entscheidung, die du nicht bereut hast, hoffentlich.
Nein, auf jeden Fall.
Wir wollen uns gleich vielleicht noch ein bisschen unterhalten über die durchaus Probleme, die eben die Landwirtschaft hat. Also ihr habt es sicher mitverfolgt, ein bisschen am Rand zumindest, dass gestern ein großer Bauernprotest bei uns war in Berlin, auch in Bayern an einzelnen Orten, weil also die aktuelle Regierung halt gesagt hat, wir müssen so sparen, dass wir nicht mehr wissen, wo wir überall streichen müssen. Und wir streichen jetzt auch beim Agrardiesel. Und dann haben die Landwirte gesagt, jetzt sind es schon wieder mehr. Aber das machen wir gleich. Jetzt wollt ihr erst über euch beide noch ein bisschen reden. Da, wo ihr wohnt und wo ihr lebt, was ist das von eurem Empfinden her für eine Region? Sagt ihr, es ist schon noch ländlich? Es ist schon noch Tirol?
Auf jeden Fall. Also das darf ich schon noch sagen.
Ja.
Ich bin auch bei der Landjugend, bei den Jungbauern sind einfach auch noch wahnsinnig viele Junge, die es auch übernehmen.
Genau. Also in Wolksee, das ist eine 2000-Seelen-Gemeinde am Kaisergebirge und es ist schon also ländlich geprägt, also auch Käseregion, viel Milchwirtschaft und aber auch Tourismusregion. Mhm. Also wir haben schon so.
Aber es geht Hand in Hand. Also es ist nicht so, dass schon so viel ist, dass man sagt, jetzt wird schon zu viel für so einen Flecken oder für so einen Ort oder für so eine kleine Region.
Also es passt noch, also richtig viel mehr.
Soll es nicht
um
sein.
Um den See ist dann schon oft viel los, aber das passt gut. Wir teilen da gern unsere schöne Heimat und da sage ich halt auch, also die Landwirtschaft, schau da, dass die Landschaft schön ist. Also es ist nicht nur Naturland, es ist Kulturland und wenn die Bauern die landwirtschaftlichen Flächen nicht pflegen würden, wäre es nicht grün und
dann verbuschen.
Würden auch die Gäste nicht kommen, weil sie es auch nicht schön finden.
Das ist ja das, warum zu uns die Leute auch kommen.
Na klar,
weil wir ja das nur so haben, weil wir das ja wirklich nur so leben.
Weil und auch die Almen pflegen, also Wiesen, Almen.
Ja, das ist wirklich interessant. Wir machen ja immer wieder auch an dieser Stelle eben Sendungen mit Gästen, die mit dem Thema Landwirtschaft zu tun haben oder aus der Landwirtschaft kommen. Und letztendlich erzählen sie auch schon alles Gleiche. Sie sagen alle, wenn wir als Landwirte nicht pflegen würden, dann sähe die Landschaft anders aus. Wenn die Landschaft anders aussehen würde, dann würden weniger Urlaubsgäste kommen, dann wäre wieder die Wertschöpfungskette in der Region geringer. Das ist sehr wichtig und ich finde, das muss man immer und immer betonen, dass es uns allen wirklich auch bewusst ist, welche wertvolle Arbeit die Landwirte leisten. Nicht nur, dass sie uns Lebensmittel produzieren und gute Lebensmittel produzieren, sondern einfach, dass sie auch als Landschaftspfleger sozusagen unterwegs sind und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Genau. Und es ist auch immer, es steckt ja ein Wert dahinter. Die Arbeit, ich übernehme ja auch deswegen, weil ich einfach weiß, wie viel Wert das da dahinter steckt. Die Arbeit, wo es vor vielen von Jahren schon da eingesteckt worden ist, die macht man ja auch zum Teil einmal sicher deswegen, weil ich sie einer nächsten Generation weitergeben kann oder jemand anderen weitergeben kann. Wie wir ja mit dem Zug auch von geredet haben, auch, du hast ja immer etwas auch, wo du auch nachhaltig bewirtschaften musst, weil das gehört ja dir nicht, das ist ja allein geliehen. Auch wenn man zum Beispiel sagt, das gehört mir, das ist mein Grund, aber ich muss ja auf das schauen. Wenn ich dann nicht mehr bin, dann darf ja ich das nicht so hernehmen, dass ich dann kein Nächster mehr verwenden kann oder auch dadurch wieder seine Produkte macht. Wenn er es anders macht, passt, aber einfach auch, dass ich darauf schaue, dass das nachhaltig bewirtschaftet wird.
Vor geraumer Zeit, da war die Landesbäuerin von Südtirol tatsächlich auch hier zu Gast. Und die hat auch was erzählt, wo ich gedacht habe, da schau her. Sie hat gesagt, also bei ihr war das ganz große Thema, dass sie versucht hat, immer dafür zu kämpfen oder zu schauen oder ihren Einfluss geltend zu machen in den verschiedenen Gremien und in der Politik, dass alle diese kleinen, vereinzelten Weile, wo so Menschen auf kleinem Raum leben, wo nur ein paar Häuser sind, ein paar Höfe, sagt, dass die Infrastruktur muss da sein, die muss stimmen, die Orte müssen erreichbar sein, da muss eine Schule in der Nähe sein, da muss irgendwo eine Einkaufsmöglichkeit in der Nähe sein, natürlich nicht für drei Höfe, aber für im Umkreis, weil sie gesagt, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann wird es bei uns, und das weiß ich noch, weil es mir so ein Aha-Erlebnis für mich war, dann wird es bei uns wie im Trentino. Da habe ich gedacht, da schau her. Und sie meinte einfach, da sind ganz viele so kleine Orte, wo mal 3-4 Häuser waren, verlassen worden. Da lebt niemand mehr. Und zwar deshalb, weil die Leute einfach keine Möglichkeit hatten, groß wohin zu kommen oder ihr Leben dort zu leben. Also sind es weggegangen. Ich sage, da siehst du ganz viel Leerstand. Und der Leerstand zieht immer diese Vereinsamung nach, dieses Naturwachstum nach. Es verändert sich die Landschaft und ja, also es ist auch kein Wunder, dass das eine Bärenregion ist mittlerweile, sagen wir jetzt mal ein bisschen salopp und ungeschützt. Und hat sie gesagt, und das darf nicht passieren. Und das fand ich so interessant, weil das ist letztendlich auch was, das, worüber wir gerade sprechen, dass Landwirtschaft die Landschaft, die wir kennen und lieben, erhält.
Auf jeden Fall. Und ich darf einfach sagen, dass man einmal was ausprobieren sollte und nicht immer gerade, weil es die letzten 50 Jahre so gegangen ist, muss jetzt auch so weitergehen. Ich glaube, wir müssen auch vielleicht in Zöm an der Nase nehmen und sagen, wir müssen mehr auf die Zahlen schauen. Ich glaube, das ist bei Ingram Deutschland heraus sowieso ein bisschen anders ist schon. Aber bei uns, glaube ich, sehen sie viel noch nicht als Unternehmer oder Unternehmerinnen. Und ich glaube einfach auch, dass immer sicher kommen, mal was probieren. Das tun wir jetzt daheim auch. Aber ganz ohne Zahlen geht es einfach nicht. Und ich muss mir einfach vor die Augen halten, sagen, wo stehe ich, was habe ich für ein Betriebsergebnis und dann kann ich auf Basis von dem auch weitermachen. Und nicht einfach sagen, mei, läuft es halt so weiter und schauen wir mal. Ich glaube, dass für das haben wir einfach eine große Verantwortung bei uns auf die Höfe daheim, dass man einfach sagt, ich probiere jetzt mal schauen, wie es läuft und sie es los ist halt.
Nee, also das glaube ich auch. Also dieses Unternehmertum, das ist, man muss rechnen, das gehört dazu. Sonst kann man als Selbstständiger, glaube ich, nie überleben, wenn man nicht ordentlich rechnen kann. Und einfach diese Bilanzen im Blick hat, was lohnt sich, was geht nicht, wo muss ich Obacht geben, wo kann ich auch einen Zuschuss kriegen natürlich. Das ist ja auch wichtig, dass man ein bisschen weiß. Aber ich habe immer das Gefühl, das wissen es eigentlich schon, oder? Unsere Landwirte. Bei euch wahrscheinlich auch. Also wo man wirklich sagen kann, ich kriege Geld, weil ich die Flächen pflege und sowas.
Das auf jeden Fall, ja. Aber auch jeder Unternehmer, wie du schon sagst, muss rechnen. Ja. Jede Unternehmerin weiß, kann die Zahlen, die sagt dir die Zahlen aus, dass du einfach, du weißt einfach, wo du stehst. Und bei uns, wenn du die Bauern fragst, nein, da reden wir darüber nicht oder das sagt man nicht.
Okay.
Und dann kriegt man einfach auch viel, ich habe das Unternehmen, ich führe das.
Ja.
Und dann kann ich auch mit dem auch, oder das auch preisgeben. Mit was, dass ich auch arbeiten muss. Ich meine, dass man konkrete Zahlen nicht sagt, das wird klar sein.
Deines macht es andere auch, vielleicht nicht.
Dass ich mich da austauschen kann, dass ich nicht hinterm Berg halte. Ich meine, wir, Andrea, reden ja auch drüber, wenn wir einfach auch diskutieren oder was. Wir halten da nicht hinter dem Ding und sagen einfach, nein, das sagt man nicht und das darf ich jetzt nicht sagen, weil der andere könnte einen Vorteil daraus ziehen.
Ach, ja. Das muss doch eigentlich auch vorbei sein, oder? So ein Konkurrenzdenken, dass man sagt, das geht doch eigentlich nur noch zusammen. Wäre schön, wenn man das so empfinden würde, oder?
Genau. Und es sind halt einfach auch, die Ruhe ist einfach klein strukturiert, es sind bäuerliche Familienunternehmen und wie du schon sagst, Johanna, es muss wirtschaftlich geführt werden und die Tatsache ist halt so, dass da schon viele Bauern oder bäuerliche Familienunternehmen, bäuerliche Familienbetriebe schon mit dem Rücken an der Wand stehen und tatsächlich einige, viele verschuldet sind und dann kommen wieder neue Reglementierungen. Ah, jetzt muss der Stall wieder anders gebaut werden, jetzt andere Richtlinien.
Anbindehaltung bei uns zum Beispiel, alles, großes Thema.
Genau.
Ob es verboten wird ganz oder ob es noch für eine Übergangszeit erlaubt wird.
Und das ist kostet einfach so viel Geld. Und wenn du jetzt einen Milchviehbetrieb hast, du musst zweimal am Tag an den Stall gehen, 365 Tage im Jahr. Kein Urlaubstag einfach so, sondern das muss von Ja.
Und wenn man sich mal freischaufelt, dann muss halt jemand von komplett da sein, der übernimmt.
Muss geplant sein.
Muss man auch erstmal finden, gell?
Genau, genau. Mhm. Und das, ja, also da ist viel Leidenschaft, Freude zur Landwirtschaft dabei.
Mhm. Und die vordere Generation hat da, glaube ich, auch einen Auftrag, dass einfach die Jungen auch anfangen lässt. Ich meine, ich habe ein wahnsinniges Glück, dass es bei uns daheim nicht so ist, dass wir nicht anfangen dürfen oder dass ich einfach etwas probieren darf. Ich glaube, dass das auch oft der älteren Generation, wenn ich das jetzt so sagen darf, auch einfach ein Auftrag ist, lasst die Jungen einfach anfangen. Das ist bei jedem Verein so, das ist bei jedem Unternehmen so. Wenn die Jungen nicht anfangen dürfen, dann haben sie irgendwann kein Interesse mehr und dann nehmen sie es aber auch nicht.
Mhm. Und es gibt sogar Beratungsstellen für eine Hofübergabe bei uns.
Mhm.
Da kannst du Beratung in Anspruch nehmen, weil da knirscht es ganz oft. Klar, der Bauer oder in dem Fall bei dir die Bäuerin, also deine Mama oder der Bauer, dein Papa, die sind noch nicht so alt, dass sie die Hände in den Schoß legen möchten. Die möchten schon noch mitarbeiten, auch wenn dann die Jugend sozusagen übernimmt. Und ich glaube, da knirscht es tatsächlich ganz oft. Der Junge macht was anders und sagt, das war dein Weg, meiner geht ein bisschen anders. Und dann muss der übergeben hat, zuschauen, passt das so? Oder er muss sich einfach raushalten. Und ich glaube, das fällt schwer.
Und es wird auch oft auch belächelt, vielleicht, wenn du sagst, du möchtest als Frau oder als junges Dirndl einfach den Hof übernehmen. Ja, was möchtest denn du da schon? Oder wenn es auch heißt, wir am Papa haben es auch wie ich auf die Wirkkammer bin, weil ich bin die Zweite. Ja, wie geht es jetzt bei dir eigentlich einmal weiter, wenn du jetzt zwei Dirndler hast?
Und da, das ist noch gar nicht so lange her.
Das ist gar nicht so lange her. Ich bin 23.
Wollte ich gerade sagen.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Das ist 20 Jahre her.
Und dann, und
jetzt, es wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen,
ja,
fast.
Genau,
aber
genau.
Ja, Wahnsinn.
Und
ja,
da ist eben auch so, ich glaube, wir dürfen uns da nicht beirren lassen. Wir sind starke Frauen und ich glaube auch, dass das einfach das ist, wo man auch sagt, wir wissen einfach, auf was das ankommt und warum muss da von den Geschlechtern unterschieden werden.
Habe die Ehre, heute mit unseren Gästen über Johanna Feichtner und Andrea Planer, Tiroler Bäuerinnen und die Tiroler Bäuerinnen. Liebe Johanna, das ist sozusagen das Pendant zu unseren bayerischen Landfrauen, oder? Kann man das so ausdrücken?
Ja, genau. Also wir sind die Interessensvertretung für alle Frauen im ländlichen Raum, genauso wie die bayerischen Landfrauen. Wir sind Teil von der Landwirtschaftskammer.
Mhm.
Und da steht halt das Bäuerliche im Mittelpunkt, aber eine Gemeinschaft sind wir sowieso mit allen miteinander. Also mitarbeiten, mithelfen, mit dabei sein bei den Projekten dürfen sowieso alle. Mhm. Also von dem her.
Die Rolle der Frau, wie hast du sie erlebt, Andrea? Du bist ja auch auf dem Hof auch groß geworden. Die Rolle von deiner Mama, die Rolle von dir. Siehst du da schon irgendeinen Unterschied? Oder sagst du, na, die waren eigentlich auch schon gut selbstbewusst unterwegs?
Also es gibt gewisse Unterschiede, aber also meine Mama war durchaus immer eine selbstbewusste Frau, nur muss man jetzt dazu sagen, also mein Vater ist früh verstorben und meine Mutter hat den, wenn wir alle vier Kinder noch minderjährig waren, einen Betrieb alleine geführt und hat uns da auch ins Erwachsenenalter geführt und auch die Landwirtschaft weitergeführt. Und durch das ist meine Mama sicher eine ganz selbstbewusste Frau geworden und hat sie nicht so gleich...
Notgedrungen. Die musste stark sein, ja klar.
Musste sehr starke Frau sein, ist sie ja heute noch. Und wir Kinder wurden durch den Schicksalsschlag sicher auch sehr stark. Und weil ich dann nach meiner Ausbildung zur Lehrerin, Pädagogin, also auf dem Betrieb zu meinem Mann hingekommen bin, muss man wissen... Oder da geht es vielen so, man muss erst in das System hineinkommen. Das
ist jeder Hof hat sein, ist eine System, kleine Welt, ein
genau,
Mikrokosmos.
Genau, Vater, Mutter, Kinder und dann heiratet man da den Sohn weg. Und da ist man einmal der Fremdkörper und man muss da einfach einmal schauen, wie läuft es da und man muss seine eigene Position finden. Und und das ist auch eine Entwicklung, dass man da selbstbewusst wird und dass man auch dann gemeinsam mit dem Ehemann den Betrieb so gestaltet, dass er zu uns selber passt, zur Familie passt, zu unseren Persönlichkeiten passt. Mhm. Und ja, so.
Ja, ich glaube auch, dass da auch in unser Motto, was wir jetzt auch bei die Ruhe Bayerin haben, um du und ich selbstbewusst Bayerin sein, da geht es genau um das, dass man eben selbstbewusst dasteht und die Meinung einfach kundtut, was man hat. Dass man sich nicht unter den Chef stehen lässt und einfach nichts sagt, bevor man die Meinung eigentlich kundtut. Und ich glaube auch einfach, auch dadurch, dass wir, Andrea, die gleiche Ausbildung haben, auch im Laufe von einer Ausbildung oder von einem Zertifikatslehrgang oder so, da findet man einfach auch Leute, die wo's, oder auch Frauen, die wo's die gleiche Richtung haben. Da, wo man miteinander das gleiche Ziel hat. Und das hilft natürlich auch, weil wenn man miteinander einfach auch etwas bewegen kann. Weil wenn ich einfach weiß, die, wo es mit mir jetzt da ist oder die, wo es mit mir jetzt da hingeht, die hat die gleiche Richtung. Und das, glaube ich, fehlt auch oft. Dadurch gehen auch vielleicht auch die Jungen nicht so zu den Veranstaltungen suchen, weil man einfach keinen hat oder nicht recht meint, da weiß ich jetzt nicht, kann ich da suchen gehen oder nicht. Und ich glaube, wenn man da dann jemanden hat, der sagt, komm, jetzt gehen wir da miteinander und das machen wir jetzt und da gehen wir miteinander suchen, dann fällt es einem auch leichter. Mhm. Und da müssen wir uns auch, glaube ich, selber ein bisschen.
Und deswegen ist auch Weiterbildung so wichtig, weil man einfach nicht, es geht dann nicht nur um das Thema, sondern auch einfach um den Erfahrungsaustausch. Dass
ja,
man
mit den Gleichgesinnten.
Ah ja, du hast das gleiche Problem und oder dir geht es genauso. Ah ja, dann kann ich das vielleicht auch so schaffen, wie du das schaffst. Ja. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch aus Bayern rausgeht und nicht gerade daheim bleibt.
Eben, und ich glaube, es braucht auch einfach Mut, sich selbst zu stehen, dass man nachher auch füreinander einstehen kann, dass man auch miteinander stark dann auftreten kann. Mhm. Auch eben durchs Motto bin ich ja da, ich bin noch nicht so lange an der Tiroler Bayern-Organisation, ich bin erst seit Juli dabei. Aber ich habe das auch jetzt im letzten halben Jahr einfach auch gemerkt, das ist das, für was ich bin. Die Stimme in der Frau in der Landwirtschaft einfach auch stärker. Auch wir sind jetzt auch in der Fachschule, also da sind bei uns die 17, also 16 bis 17 sind die Dendler alt. Und da gehen wir auch rein und nachher geben wir ihnen ein Werkzeug mit. Wie kann ich aufstehen? Wie kann ich einfach da sein und dass ich gesehen werde? Und das ist einfach etwas, wo mir einfach das Herz aufgeht, wenn ich sehe, was die Dirndl dann auch mitnehmen. Ich meine, ich bin selber noch nicht lange draußen.
Nein, du bist ja selber noch so jung, ja.
Aber da ja. Merke ich einfach, was ich auch vielleicht in dem Alter auch gebraucht hätte.
Und nicht bekommen hast.
Und
nicht bekommen hast.
Ja,
oder genau, nicht in dem Maße bekommen hast.
Und dass man sowieso behaupten hättest, müssen. Und ich glaube, wenn man da miteinander einfach einsteht, da muss ich mich viel weniger behaupten können, weil da bin ich ja schon, oder da habe ich ja schon jemanden an meiner Seite. Und dann kann ich einfach auch miteinander da stehen und sagen, so ist es und wir stehen jetzt für das ein. Mhm. Und der Gegenwind wärst du kommen. Das auf jeden Fall.
Genau, und die Rolle der Bäuerin, der Frau, hat sich einfach auch entwickelt, also in der Nachkriegszeit war es einfach wichtig, genug und viele Lebensmittel zu produzieren, dass man weiß, wenn man die Hühner ordentlich füttert, dass die genug Eier produzieren, dass man einfach genug zum Essen hat. Und das hat sich einfach im Laufe der Zeit entwickelt und es sind einfach dann Kurse angeboten worden und dass man rauskommt. Und mittlerweile ist man auch als Bäuerin nicht mehr jetzt nur die Köchin, die nur fürs Essen zuständig ist, sondern auch einfach die Botschafterin der bäuerlichen Welt, dass die Lebensmittel, die einfach das Mittel zum Leben sind, dass das an die Menschen nach außen tragen werden, dass die einfach so wichtig sind. Wir essen dreimal am Tag, man isst, was man isst. Und
absolut.
Dass man das einfach bewusst ist. Und ich denke, da hat sich die Rolle der Frau also auch weiterentwickelt oder dass wir selber auch gute Lebensmittel einkaufen. Und mit jedem Griff ins Regal
entscheidet der Verbraucher, was er unterstützt und ob er die heimische Landwirtschaft unterstützt.
Natürlich,
ja. Und wir haben ja die Chancen jetzt. Wir haben die Chancen zu einer Ausbildung. Das haben wir früher nicht gehabt.
Ja.
Wir haben das auch teilweise nicht dürfen oder einfach auch, es geht nicht gehabt. Wir haben mittlerweile die Chance, dass wir Ausbildungen machen dürfen. Und ich glaube auch, dass man da einfach sich selbst auch ein bisschen motivieren sollte und sagen, man, nicht schon wieder Ausbildung, sondern man, ich darf die Ausbildung machen. Ich habe die Chance, ich kann die Kurse machen, ich kann da dann danach mein Wissen auch weitergeben.
Und ich kann es auch lernen und es bringt mir selber auch was.
Genau. Und das ist auch, was man der Gesellschaft auch weiterbringen sollte. Weil ich glaube, wenn jetzt jemand an einer Wurzelmi einbeißt oder was, dann denkt er sich nicht, boah, da steht eigentlich ein Landwirt dahinter. Da steht ein Wirt dahinter.
Mehrere Landwirte.
Also ja, mehrere. Genau. Du hast einen Getreidebauern, hast du ja auch dabei
bei der Semmel. Dass da die Bäuerin dahinter steht, was einfach auch viel macht, was der Bauer auch viel macht. Und das, glaube ich, das ist das, was wir uns ein bisschen bewusst machen müssen.
Ja. Ist denn nicht auch ein Thema, dass man eigentlich in der Schule noch sehr viel mehr dieses Bewusstsein wecken müsste? Ich weiß, natürlich, unsere Kinder gehen alle mal auf den Bauernhof. Oder vielleicht nicht alle, aber viele Schulen machen das ja, dass sie mal einen Tag auf dem Bauernhof sind oder dass sie Aber viele Kinder wissen wirklich gar nichts mehr, vor allem im städtischen Bereich. Und wenn du gar nichts weißt von einem Thema, dann hast du ja auch keinen Zugang, dann hast du keine Liebe und keine Wertigkeit dafür, weil du weißt ja nichts drüber. Genau. Und da, finde ich, fehlt es schon auch ein bisschen, oder?
Also da ist wirklich so, ich finde auch, dass Kinder oft mehr wissen über Dinosaurier wie über Landwirtschaft
wie über
und über Nutztiere. Ja. Und an den Hebel müssen wir ansetzen und wer da angesetzt. Also in Tirol gibt es jetzt zum Beispiel die Seminarbäuerinnen, die auch in Schulen gehen. Da gibt es das Projekt Schmatzi, wo auch mit Schulklassen die Lebensmittelgeschäfte besucht werden, wo aufs Etikett geschaut wird, wo einfach der bewusste Umgang mit Lebensmitteln gelehrt wird. Oder es gibt den Bäuerinnen-Aktionstag am 15.
Genau, da sind alle Bäuerinnen dabei, genau. Also das wird rund um den Welternährungstag drumherum. Machen sie da eine ganze Schulstunde, gestalten sie da. Das ist eben auch österreichweit. Und da wird eben auch einfach das Bewusstsein geschärft.
Ja, und es ist ja alles hängt ja immer, wie man so schön sagt, alles hängt immer mit allem zusammen. Wenn wir jetzt mal überlegen, da geht es jetzt nicht nur darum, dass jemand, der Lebensmittel aus der Region kauft, der guckt, dass sie keine weiten Wege haben. Die weiten Wege, die sie nicht haben, die bedeuten was Gutes für den Klimaschutz. Wenn man aus der Region kauft, weiß man unterstützt die Landwirtschaft, es ist nachhaltig. Es kommt ja noch dazu, wenn du dich mit guten Lebensmitteln ernährst, dann hat das Thema was mit Krankheiten zu tun. Vielleicht nicht in jungen Jahren, aber vielleicht später. Dass du nicht übermäßig dick wirst, sodass das problematisch wird, dass vielleicht keine Diabetes entsteht, dass vielleicht das Herz-Kreislauf-System besser funktioniert. Das hat ja alles auch wiederum mit Ernährung zu tun. Also dieser ganze Kreislauf, oder ich sage mal, was gesunde, also kranke Menschen uns jetzt als Volkswirtschaft, ist bei euch das Gleiche, kosten, das ist durchaus ein Thema, über das man reden muss. Und wo setzt man an? Ich habe immer das Gefühl, wir zahlen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dafür zahlen wir dann, da muss man es dann richten. Es wäre doch schlauer, da anzusetzen, dass es gar nicht erst entsteht, dass man sagt, wir schaffen Bewusstsein für die Abläufe, für die Zusammenhänge, eben was heißt Ernährung und warum geht es dir mit der Ernährung irgendwann nicht mehr gut. Und unsere Vorfahren haben diese Krankheiten in dem Maße, wie sie heute verbreitet sind, alle, glaube ich, so nicht gehabt.
Und deswegen, das ist auch vielleicht das, da bin ich so mit dem zufrieden, was da auf dem Teller liegt.
Eben.
Ich meine, ich habe ja viel mehr Freude, wenn ich weiß, was da dahinter steckt. Oder wenn ich mir das Leih im Discounter irgendwo kaufe, dann habe ich nie die gehaltvolle Mahlzeit, wie es heimkommt, weil ich ein hochwertiges Produkt vor mir liegen habe.
Und mir geht es auch viel um die Bewusstheit. Also wenn wer genießen kann, ist genießbar. So,
ja,
oder?
Sagt man so schön
sagt
und es so stimmt, ja.
Und wenn ich mir jetzt die einfach so was
so
lieblos Eiche futtert, dann wäre ich höchstens, vielleicht wäre ich dicker, aber nicht unbedingt gesünder. Also
ist auch der, seelisch nicht gesund.
Es geht auch vielleicht nicht gerade ums Gewicht, es geht generell ums Wohlbefinden.
Das
Wohlfühlen. Und wenn ich gern und bewusst ist, dann hat das für mich einfach einen Mehrwert.
Genau, und der achtsame Umgang einfach mit den Lebensmitteln, die ich zu mir führe. Und da sind wir wieder bei der Bäuerin, die ist dann schon wieder zuständig, dass das gesunde Essen auf den Tisch kommt und dass man wertvolle Lebensmittel...
Mittlerweile sind die Bauern auch schon in der Pflicht.
Ja, schon, aber einfach das ganze Haushaltsmanagement, du hast schon recht.
Ja. Ich glaube, das ist auch, eben, weil wir schon zuerst auch über die Rolle von der Frau geredet haben, wie sich das verändert. Da ist was im Kämmer, also da ist ein Prozess, der hat schon gestartet.
Absolut.
Dass man da sich das aufteilt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel an Papa einen steuernden Höfen komme, er ins genauso herum oder koche ich helfen. Ist bei uns jetzt daheim vielleicht nicht so. Nur nicht so, das ist noch nicht so
eine neue Generation.
Ja, aber das ist glaube ich auch schon bei den Jungen so.
Ja.
Da muss
man
einfach zusammen helfen.
Genau, also wir helfen da schon oft zusammen und mein Mann, der kann auch mal was kochen. Also mir ist das ganz wichtig, wenn ich mal nicht da bin, dass...
Hätte mein Papa nicht können. Mein Papa wäre damals vor dem vollen Kühlschrank verhungert. Der hätte noch nichts können. Es war noch eine Generation, die hat wirklich noch das gesamte Thema Ernährung, Lebensmittel, Kochen wirklich bei der Frau belassen.
Aber man darf auch da vielleicht...
Aber da war meine Mutter, war, ich sage jetzt mal, ich möchte sie nicht abwertend verstehen, weil eine Hausfrau hat Arbeit und zwar genug. Und mit, wenn sie Kinder noch dazu hat, dann sowieso, das wissen wir alle. Aber da war eben die Rollenteilung noch so klassisch.
Und, wenn
und
ich das
habe ich ja für mich auch schon nicht mehr
genau.
wollen.
Ja.
Also das hätte ich ja für mich so auch schon nicht mehr leben wollen. Ja.
Das und wenn ich das einfach gern tue, oder es spricht ja nichts dagegen, bald ich gern koche, bald ich bin gern verwöhnt, da spricht ja nichts dagegen. Aber ich glaube einfach, für Tiere, die sich da nicht so wohlfühlen, ist es halt einfach auch schwer, da dann rauszukommen. Mhm.
Wie viel seid ihr denn in den, bei den Tiroler Bäuerinnen? So über den Daumen, wie viel Mitglieder? Also wie viel habt ihr?
Also da sind wir
mehrere Tausende.
Mehrere Tausende?
Mehrere Tausend?
Ja, mehrere Tausende haben wir
gesagt. Okay.
Ja.
Und ist es nach Ortsgruppen dann? Oder?
Ja, also wir haben es aufteilt auf Ortsebene, auf Gebietsebene und dann haben wir noch Bezirksebene.
Ah, okay.
Und jeweils die Bezirksbäuerin ist dann im Landesvorstand. Mhm. Und da im Landesvorstand bin dann auch ich als Geschäftsführerin drin und die Landesbäuerin, bei uns eben die Helga Brunstedt.
Und mit den, mit den Kollegen auf der bayerischen Seite habt ihr ein bisschen Kolleginnen, in dem Fall natürlich, habt ihr auch Kontakt? Also ihr
auf
macht auch
Fall.
Was miteinander
ja.
Oder tauscht euch aus oder trefft euch mal und solche Sachen.
Grenzüberschreitend sind wir.
Genau. Sind ja wahrscheinlich überall die gleichen Themen. Die werden herüben und drüben nicht viel anders sein.
Wir
gell?
Haben auf jeden Fall ähnliche Herausforderungen. Immer sicher die Struktur von der Landwirtschaft ist immer verschieden. Und es ist jeder Betrieb, auch wie wir schon geredet haben, Andrea, dass jeder Betrieb auch verschieden ist und jeder Landwirt oder jede Landwirtin eine andere Vorstellung hat. Aber die Herausforderungen haben wir sicher ähnliche.
Alle die ähnlichen, auf jeden Fall. Und da hilft es immer, wenn man sich austauscht. Und ihr habt eben zusammen dieses Buch geschrieben und entwickelt mit einem Buch über Keks. Ich kann es nicht so schön sagen, sagt es nochmal.
Keks.
Ja,
das, genau.
Das Gutturale da hinten, das Kehlig, das bringe ich natürlich nicht her. Wie kam es dazu? Seid ihr auf die, ihr habt sonst nichts zum Tun, gell? War so langweilig, haben wir gesagt, jetzt machen wir noch ein Buch.
Nein, also uns hat der Verlag, also die Tiroler, hat uns angefragt, ob wir da nicht Projektpartnerinnen machen würden oder eben auch werden möchten. Und dann am Anfang waren wir recht skeptisch, also so wie sie es mir erzählt haben, ich war da leider noch nicht da, aber so haben sie es mir erzählt, eben, dass da am Anfang die Skepsis ein bisschen da war, braucht man das noch
in Zeiten von
Digitalisierung und Co. Und dann hat man sich aber echt entschieden, wenn es nicht wir machen, macht es wer andere. Und dann haben wir gesagt, gut, das machen wir jetzt und das ziehen wir jetzt durch und das machen wir gut.
Und ihr habt jetzt halt Lieblingsrezepte zusammengesammelt von unterschiedlichen Bäuerinnen?
Genau, also das ist eben an alle Bäuerinnen, also die 18.500, was wir haben, ist das ausgeschrieben worden. Und dann haben eben die ganzen Rezepte eben eingeschickt. Und dann ist eben da ausgesucht worden.
Vorauswahl getroffen worden.
Genau.
Ein bisschen was Schnelles, ein bisschen was Komplizierteres.
Genau, dass man einfach ein bisschen
Unterschiedliches wahrscheinlich.
Genau. Und dann eben die Keks, auch was drin sind, auf die Fotos und so, das ist wirklich von den Bäuerinnen backen worden.
Siehst du,
also sie
das
haben
ist ganz
das
schön.
Wirklich daheim backen und dann zu den Zirkskammern geführt und dann ist das alles zu einem Hof geführt worden und dann ist da ein Foto gemacht worden.
Genau. Ihr habt selber auch was beigesteuert, erzählt. Was habt ihr für Rezepte drin? Andrea, was hast du?
Ja, also mein Rezept sind die Lebkuchenbissen und das ist recht ein einfaches Rezept und durch das, dass in meiner Familie Keks gern gegessen werden, ist das einfach ganz ein tolles Rezept für den Anfang, weil man da eine große Menge in kurzer Zeit machen kann. Und
Wie gehen die denn? Das mal so grob, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht so einzelne Mengenangaben, das bringt nichts.
Man nimmt Roggenmehl, Honig, genau, also typisches Mehl für Lebkuchen ist Roggenmehl, viel Honig, Krimbeiche, Eier, Orangenschale, Zucker. Ein bisschen Zucker auch noch. Alles fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ja, das schauen wir nachher nach. Aber sinngemäß ist es so, dass es wichtig ist ja immer, dass es eine schnelle Geschichte ist. Weil wenn man gerade sagt, jetzt habe ich 2-3 Stunden, jetzt könnte ich nur schnell 1-2 Bleche machen, dann kann man nicht so kleinteilig sein. Da muss man ein bisschen auf Menge backen.
Und das Wichtige ist halt, das Lebkuchengewürz und Nüsse sind da noch innen. Und die werden nicht ausgestochen, sondern ausgerollt, flach gedrückt und dann runtergeschnitten mit Ei bestrichen.
Also man macht so eine Wurst lange.
Genau. Drückt das flach und dann schneidet man das runter mit Ei bestrichen und dann backt man
backen.
Das und so hat man einfach schnelle und gute Keks.
Ja. Du hast mit deiner Mama was zusammen entwickelt, gell?
Ja, genau. Also das ist eigentlich ein Zufall gewesen, dass ich da in dem Buch gleich schon drin bin. Da habe ich noch nicht gewusst, dass ich die Stühle im Juli kriege. Da, wo eben haben sie mir auch ausgeschrieben und dann haben wir gedacht, jetzt tue ich mal mit, vielleicht wird es was, vielleicht kriege ich da rein. Und dann haben sie dann geschrieben, ja, jetzt bin ich noch drin. Und dann, wie eben nach dem Vorstellungsgespräch dann ein bisschen eine Einschulung gekriegt habe, dann habe ich das Buch da dann links gesehen. Und dann hat eben meine Vorgängerin gesagt, die Laura, hat dann gesagt, ja, du bist ja eh in dem Buch. Und dann habe ich gar nicht mehr aufgedacht gehabt, dass ich das Rezept überhaupt drin habe. Genau.
Und ihr habt ein bisschen was anderes gemacht. Also es war jetzt kein Klassiker, gell, was ihr beigesteuert habt. Was habt ihr gemacht?
Also heißen da uns die Nusskringel.
Nusskringel, genau.
Und da haben wir eben ein paar Rezepte eben von Internet aus schon mal oder wieder mal ausprobiert. Und dann hat uns das aber nicht so gefallen oder nicht so passt. Und dann haben wir das eigentlich so ein bisschen so, nach Gefühl nach eigentlich, haben wir das so
entwickelt. Was ist für ein Teig? Rühr, Mürb?
Ein Mürbteig.
Und da kommt Fülle drauf?
Nein, also zuerst, also das ist eigentlich, macht man zuerst einen ganz normalen Mürbtag und dann tut man in das eine Drittel tut man eben Kakao und Nüsse rein und dann wird das eben aufeinander geschichtet und dann gerollt und dann obergeschnitten, genau. Und zuletzt wird es dann noch in geröstete Nüsse in kleingehackte eben gerollt, damit das dann eine schöne Kruste hat. Genau.
Ganz wichtig, das steht, und das fand ich auch einen guten Hinweis, ganz als Vorwort oder zum Eingang von euren Rezepten, stehen so ein paar Grundsätze, wo Sie sagen, ganz wichtig, wie kann man eigentlich gutes Weihnachtsgebäck herstellen? Und da sind wir gleich als Erstes, steht hochwertige Zutaten. Gell? Es kann nur was Gutes werden, wenn man was Gutes reintut.
Genau. Also Kekse sind auf jeden Fall mal einfach das Hochwertigste oder auch mal ein riesiges Genussmittel von bäuerliche Produkte, also mal Butter aus der Region, Mehl aus der Region, Zucker, Creme,
Honig,
Nüsse,
je nachdem hat man auch vielleicht sogar Walnuss oder ja, Haselnüsse, weiß ich nicht, wachsen die bei euch? Weniger?
Ich weiß jetzt,
einzelne Bäume,
Betriebe, ich weiß jetzt, in Niederösterreich gibt es Haselnussbauern, also es gibt es durchaus, genau. Und dass man einfach auf, also und bevor ich einen Keks mache, es ist viel Arbeit dahinter, bevor ich Margarine hineingib, gebe ich an Butter ein, weil lieber hochwertige Zutaten, nur so kann einfach ein gutes Keks entstehen.
Ja, und weißt du was, das schmeckt mir einfach. Ich finde, das schmeckt mir, also das geht euch bestimmt auch so, jetzt gerade in der Zeit, wenn man Besuch macht oder wenn man wohin gekriegt, mal überall, nicht überall, aber oft ein bisschen was angeboten. Und ich bin eigentlich immer wieder überrascht, dass ich mir denke, wie schafft man das, dass man jetzt zum Beispiel so einen Spitzbuben hat und der schmeckt jetzt irgendwie nur nach Mehl und dann weißt einfach, da ist es mit dem teuren Zeug gespart worden sozusagen, ja. Ist mit der Butter gespart worden. Ich weiß noch, meine Mama und meine Tante, meine Mama hat gut Butter rein, also das war wirklich dann immer richtiges Buttergebäck, wenn die was gemacht hat. Und meine Tante war immer ein bisschen auf der sparsamen Seite unterwegs. Die hat gesagt, na, Drittel weniger, das tut schon auch. Das war immer eine Welt. Die mit der vielen Butter waren natürlich mürbe und weich und gut und geschmackig. Und die anderen, ja, die hast du schon essen können, aber das, also von daher bin ich schon auf der Butterseite bei der Keks.
Ja, eben. Wie
bei der Butterseite.
Wenn unsere Landesbayerin auch mal gesagt hat, es ist fit für Arbeit, dass ich mit minderwertigen Produkten arbeite.
So ist.
Und wenn ich dann eben die Zeit mir schon nehme, dass ich das mache oder ja, dass ich da noch einen Bach anfange.
Dann wenn man schon hinsteht, dann gescheit machen.
Ja, dann mache ich es auch gescheit. Ja. Dann nehme ich jetzt eine Magermilch, eine Vollmilch her. Ja. Dann nehme ich auch eine gescheite Sahne her, nicht irgendein Ersatzprodukt.
Nein.
Da geht es einfach um das, dass ein Keks, es ist was Schönes, etwas Gutes. Und dann muss es aber dann auch passen und dass da was Gescheites dahinter steht.
So, und bevor wir uns ans Backen machen, will ich von meinen zwei Damen natürlich wissen, ob sie zu denen gehören, die schon im November backen und wo es dann die Plätzle, wie man bei uns sagt, oder die Läubler schon zum Beginn der Adventszeit gibt oder ob sie erst ein bisschen später beginnen und dann zum ersten Mal an Weihnachten der Teller hingestellt wird. Wie ist das bei euch in den Familien?
Also wir brauchen so die Woche vor dem ersten Advent, dass man am ersten Adventssonntag ein Netzkeksteller beieinander hat, dass man, wenn man einen Adventkranz anzieht, die erste Kerze anzieht, dass man da schon einen netten Keksteller hat. Wir backen aber dann weiter, so ungefähr bis 10.
Ja.
Dezember und dann ist wieder mal abgeschlossen. Und dann
wie viele Sorten machst denn du?
Zwischen 20 und 25.
Ah, doch so viele? Wow. Ja, aber es geht
aber es
alles
macht
weg, gell?
Spaß. Ja.
Aber es geht alles weg. Es ist einmal das, egal wie viel du machst, es ist am Schluss immer alles weg.
Gute Abnehmer.
Ja, genau. Und bei dir?
Ja, eben, wir fangen auch so um die gleiche Zeit an, dass wir halt so zum ersten Advent ungefähr eben das erste Teller schon haben. Also bin ich es noch so, nach Weihnachten ist dann eigentlich nicht mehr viel los mit den Keks. Also da mag es eigentlich dann auch ja, kann er nicht mehr so
das,
recht.
Das haben wir gestern auch besprochen, genau das Thema, dass man gesagt hat, dann ist die Zeit eigentlich vorbei, dann kommt wieder was anderes, dann marschiert es je nachdem, wenn der Fasching kurz ist, gehen die Leute wieder eher Richtung Fasching. Wir haben ja oft, wenn in einer kurzen Faschingszeit, haben wir ja quasi am 11., 12. Januar, haben wir dann oft schon die ersten Bälle bei uns und da wird dann natürlich das Faschingsgebäck wieder nachgefragt. Da kommen dann die Krapfen schon daher. Also so nach Dreikönig, ja, darf es auch aus sein, oder? Da darf es auch aus sein. Und wie viel backt ihr?
Ja, wir haben so 10 bis 15 Sorten. Ja. Also je nachdem, wie man halt,
wie man halt dazu kommt.
Wenn wir dazukommen, genau. Ja. Und ob wir neue Sorten ausprobieren möchten, wie zum Beispiel jetzt heuer mit dem Kriegsbuch haben wir schon ein bisschen was ausprobiert.
Habt ihr was gemacht, ja?
Ja, das auf jeden Fall. Also da sind schon ein paar Sorten noch dazukommen. Aber man hat irgendwie so den Grundstock, was man so jedes Jahr abbacht.
Ja, da müssen Klassiker mit. Gell, gibt Klassiker, die müssen immer sein. Ich vermute mal, Vanillekipferl gehören auf jeden Teller.
Ja, Vanillekipferl, die Linzeraugen.
Linzeraugen sind bei uns auch total wichtig.
Also ja, Husarenkrapferl.
Lebkuchen
muss sein, oder?
Kokoskuppeln sind bei uns noch wichtig.
Ja. Bei uns sind immer so Pralinen auch wichtig, also so Schokopralinen oder so.
Ah, dass man also zum Beispiel Kugeln, Marzipankugeln rollt oder selber so klein. Das ist gar nicht so schwer. Kugeln. Schauen wir uns vielleicht, wenn wir die Zeit haben, sogar noch mal ein Rezept ein wenig genauer an. Was sind denn so... Fragen wir mal anders, Andrea. Du gibst ja dein Wissen auch weiter in Koch- und Backkursen. Was kann man denn falsch machen? Also wo sagst du, also so geht es gar nicht, wenn du so anfängst, dann wird hinten nichts gut rauskommen.
Ja, also das Wichtigste ist einmal, dass man auf gute Zutaten achtet und bei den Mehle halt auch achtet, was passt jetzt zu dem Rezept. Und da gibt es zum Beispiel, wenn man jetzt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich oder Bayern und Tirol schaut, da gibt es Typenbezeichnungen beim Mehl. Und für Mürbeteig nimmt man bei uns typischerweise 700er Mehl her und das wäre jetzt bei Enk, glaube ich, das 550er.
Oder 405er? Na, weiß ich jetzt nicht, aber wurscht.
Das 405er ist noch mehr für Kuchen, für feinere Teige. Also das 700er nimmt man bei uns her für Teige, die ein bisschen rosten. Und Mürbeteig muss zum Beispiel rasten. Genau. Oder Roggenmehlrezepte nur mit Roggenmehl machen. Oder genau, wenn jetzt Rezepte sind mit Weizenmehl, kann man durchaus das auch durch Dinkelmehl ersetzen, dass man mal was anderes hat. Oder auch mal ein bisschen
Es geht ja um Glutenunverträglichkeit, ist bei vielen ein Thema. Oder was heißt Unverträglichkeit? Es gibt viele, die bewusst drauf verzichten wollen mittlerweile, gerade auf Gluten.
Genau. Und auch einfach vielleicht einen neuen Geschmack reinbringen oder einfach mit Mehrwert einfach ein Viertel vom Mehl durch Vollwertmehl ersetzen. Das geht oft auch ganz leicht.
Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen die Zutaten, die in einem Rezept stehen, also die Mengenangaben, das muss man, glaube ich, schon ernst nehmen, weil wenn man da zu frei Schnauze unterwegs ist, dann stimmt es oft nicht mehr. Gell? Dann haut der Teig nicht hin oder das Ausrollen wird zur Qual oder irgendwas funktioniert dann nicht mehr. Das ist in der Konditorei immer so.
Aufs erste Mal auf jeden Fall noch ein Rezept halten und das, weil sonst klebt er an zum Beispiel. Oder also wenn man einfach so Pi mal Daumen macht. Also ganz wichtig, einmal zuerst aufs genau auswiegen und dass das Rezept auch klappt und beim Mürbeteig einfach, dass man rasten lässt, einmal eine Stunde, dass man dann gut ausrollen kann. Oder
er muss kühl gestellt werden, gell? Das hilft.
Ja. Genau, dass er dann nicht anklebt und das Mehl, das man zum Stauben nimmt, das also auf dem Holzbrett idealerweise oder zum Stauben soll einfach ein griffiges Mehl sein, weil das klebt dann nicht.
Ah.
Also kein glattes Mehl, weil das zu feine Körnung hat, sondern ein
griffiges Mehl. Dann ist das vielleicht was ich falsch mache, weil mir klebt der Mürbeteig trotzdem an. Dann habe ich die falsche Unterlage drunter vermutlich. Muss ich mal gucken.
Genau, also einfach griffiges Mehl, da kommt man ganz gut durch. Und wenn man jetzt mit Kindern backt, ist einfach wichtig, dass man gut vorbereitet ist, dass man einen Teig vielleicht schon gemacht hat, dass man einen Arbeitsplatz hergerichtet hat, dass vielleicht eine Schürze anzieht und dass einfach die Vorfreude schon steigt und dass man vielleicht einfach nur kleine Mengen backt. Und dann lässt man sie
ausstechen.
Ja,
und es muss auch nicht so schön sein, das ist doch wurscht, oder?
Genau, einfach und auch selber mal wieder sehen, wie schön das ist, ein Kind zu sein und aber einfach das einmal zu tun.
Ist das nicht auch so ein lustiger kleiner Nebeneffekt? Ich fand immer, wenn wir haben natürlich auch helfen dürfen, zum Teil vielleicht sogar ein bisschen müssen dann später bei der Weihnachtsbäckerei. Und ich glaube, es gab kaum einen Tag im Jahr, an dem ich freiwillig nach so einem Backtag, nach irgendeinem nach irgendwas geschrien habe, wie, oh, haben wir nicht irgendwo eine Essiggurken? Genau, nach einer Essiggurke genau. oder nach einem Schinkenbrot oder also irgendwas wirklich Herzhaftes. Mhm. Wenn mit der ganzen Zuckerarbeit hast du richtig dann Lust gehabt aufs Gegenteil. Genau, sonst genau. Nie, sonst immer süß, aber ja. Da anders, gell?
Also bei uns muss bei einem Backtag auch immer, also du musst ja schauen, dass was Herzhaftes am Tisch kommt, weil das
geht. Wenn es muss wirklich mal auch ein Leberkäse wäre oder genau. Irgendwas, was genau das Gegenteil.
Genau, ja.
Ich glaube auch, wenn man zuerst da eben, weil es eben gefragt hast, wegen dem, was kann man denn falsch machen? Ich glaube, wenn man sich ans Rezept hält und sich einfach die Zeit nimmt und sagt, man huckt sich jetzt da hin und schaut sich das Rezept davor an, welche Schritte habe ich denn, was muss ich denn da beachten, dann kann nicht recht viel schief
gehen. Man muss überhaupt ein bisschen Zeit muss man haben. Also wenn man auf Hetzing, wird es nicht klappen.
Und dabei bleiben, auf Sicht backen. Ja. Weil manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer und dass man einfach schaut, jetzt spitzeln.
Und es zieht auch immer trotzdem noch ein bisschen nach, finde ich. Wenn man es rausholt und stehen lässt, bis sie wirklich kühl sind, da passiert noch was in dem Teig. Also der man meint erst, oh, der ist noch hell, den lasse ich noch drin, aber ist gar nicht so. Wenn man es rausholt dann, und lässt stehen, dann sagt man, ja gut, dass ich es geholt habe. War doch schon an der Zeit.
Genau, und wenn es schon zu braun sind, gleich runter vom Blech, dass nicht eben das noch weiter bäckt.
Und mit der Schokoladenglasur?
Ja, da habe halt ich so mein Rezept, ganz einfach, also die Hälfte Haushaltsschokolade und die Hälfte Butter, über ein Wasserbad schmelzen, einfach verrühren und dann auf die Temperatur schauen. Also da ist wichtig, also Lippen warm oder mal, genau.
Man kann es auf den Handrücken so tun, gell? So auf der, und kann mal ausprobieren, oder?
Man kann es mal ausprobieren und wenn es nicht kalt ist oder nicht heiß ist, dann ist die Temperatur richtig, also so um 35 Grad.
Ja, gut, man könnte natürlich auch mit dem Thermometer arbeiten,
könnte also, wenn man es ganz professionell geht. Aber so Pi mal Daumen funktioniert das und dann hat man einfach eine gute Schokoladenglasur, die ja dann glänzt und die nicht tropft. Und also für mich funktioniert die ganz gut.
Aber ich finde halt immer, also ich habe mir dann doch auch mal einen Wasserbadtopf geleistet. Also der Kochtopf ist der normale, aber der Schmelztopf zum Einhängen in den Kochtopf, das ist sozusagen ein Wasserbadschüssel. Und die hat dann auch einen eigenen Stand. Wenn ich es dann da raus tue, dann kann ich sie aufs eigene Füßerl stellen, sodass sie stehen bleibt. Mhm. Und das macht das Leben in vielerlei Hinsicht leichter. Also wenn du zum Beispiel, du musst ja oft ein Eischnee oder du musst ja irgendwas aufschlagen für eine Nachspeise oder was. Und ich finde einfach, da wenn du schon nicht die Angst haben musst, dass dir da ein Wasser spritzt, kochend ist, dann tust du einfach leichter
genau,
bei sowas.
Genau, so ein Schneekessel.
Ja, so ein Schneekessel, ja, ganz genau.
Das mit dem
hilft immer. Mhm. Wollen wir ein paar schnelle Rezepte anschauen vielleicht? Was könnte man jetzt backen, wenn man sagt, ja, jetzt ist heute schon Dienstag, aber so ein oder das andere, der die vielleicht doch noch gern zaubern?
Also da fallen mir jetzt ganz spontan die Helene-Schnitten ein.
Ja.
Also da sind eigentlich die Zutaten gerade zum Herrichten, auch die Schokolade zum Beispiel zum Hacken, dann zum Zusammenmischen und dann aufs Blech zum Streichen und dann backen und schneiden. Also das war total ein schnelles. Oder auch die Lebkuchenbissen eher für dich, Andrea.
Lebkuchenbissen von dir hast du gesagt.
Oder auch die Schüttellebkuchen von der Kammerlander Alexandra. Die sind auch total schnell. Das ist ein total einfacher Tag. Auch gerade zum Zusammenmischen und aufs Blech streichen. Und das sind einfach Sachen, die man auch schnell herbachen kann. Also die sind innerhalb, da braucht man keine Stunde dafür.
Aber okay, ja, das ist natürlich dann schon
ganz angenehm. Oder auch Spritzgebäck, genau, mit Baiser und einfach, das einfach aufspritzen. Und dann
was empfindet ihr jetzt in eurem Buch als ein typisch, ja, wenn man so sagen will, ein typisch österreichisches Produkt oder österreichisches Rezept, wo man sagt, da merkt man einfach das Land?
Ja, also mit die Linzeraugen, da die so immer mit derselben gemachten Marillenmarmelade oder Erdbeermarmelade. Mir dann da vielleicht ein bisschen
Linzeraugen abwandeln. Geht ein bisschen in Richtung Spitzbuben, oder?
Das ist
oder
im Grunde das Gleiche.
Ist
im Grunde das Gleiche, ja. Aber da geht es einfach auch, wo es unsere Rezepte, glaube ich, ausmacht, sind einfach unsere Produkte, das, was man einfach auch selber macht. Ich glaube, wenn man jetzt da auch speziell jetzt bei ein paar heraus, glaube ich, ist es auch so, dass man die ähnlichen Rezepte hat, dass das auch alte überlieferte Rezepte sind, dass wir uns jetzt da gar nicht anheben möchten oder so, sondern einfach, es geht um die Produkte, was wir da selber einbringen. Eben die selber gemachte Marmelade, ein Honig, was man selber hat, das Mehl von dem Bauern, was man auch kennt.
Ja, von der Mühle aus der Region Gott sei Dank.
Ja. Dass man die Nüsse einfach auch selber hernimmt, wie man es hat, haben wir auf die Meeren auch irgendwo am Baumstern oder was, dass man einfach die Produkte hernimmt. Und das macht dann eigentlich auch das Keks aus.
Was sehr schön ist, dass man zum Beispiel, habt ihr ja auch ein Kletzenbrot drin, dass, sowas ist zum Beispiel doch eigentlich ein wunderbares Geschenk, finde ich. Ein Birnenbrot, also in dem Fall ein Kletzenbrot oder ein Apfelbrot, das ist gar nicht so kompliziert, glaube ich, auch zum Herstellen. Und wenn man es oben schön verziert, so mit ein bisschen Zitronat, Orangeat und gestiftelten Mandeln oder was, und dann in einer Glassichtfolie tut und ein schönes Schleiferl drumherum, da freut sich doch auch jeder, der es kriegt, oder?
Eben, weil also das so gesagt hast, dass das nicht so, so kompliziert ist. Ich glaube, man kann es auch kompliziert machen.
Das
ist auf jeden Fall so. Wie bei uns heißt eben das Kletzenbrot, Kloverbrot im Dialekt. Die Klovern sind eben die Kletzen, die getrockneten Birnen. Und da machen, glaube ich, auch die Bäuerinnen oder auch die Frauen, die das auch machen, oder auch die Männer natürlich, darf man schon auch einbinden, glaube ich, auch ein bisschen einen kleinen Wettbewerb. Wer macht denn auch schön ist die?
Ja.
Und wer macht denn das Beste?
Und auch die Geheimrezepte. Jeder
und Code nicht verraten.
Da gibt es schon auch die Fraktion, die sagt, also ich lasse das Buttergebäck ist was Feines. Und das, also, aber wenn ich so Birnenbrot habe, also ein Kletzenbrot oder ein Lebkuchen, also eher ein bisschen die würzigen Varianten und da vielleicht noch ein bisschen Butter und einen Honig drauf, da lasse ich das alles stehen. Das haben wir innerhalb der Familie auch, die dann
und
sagen.
Und Butter drauf und beim Apfelbrot auch, das ist relativ schnell gemacht und das ist mit.
Also sowas finde ich als zum Herschenken, finde ich sowas wunderschön auch.
Genau, das mache ich eben auch und das ist eben, man hat gleich für den Anfang für den Advent schon was Ordentliches für auf den Tisch zum Stellen und ist was.
Was nimmst du da für einen Apfel fürs Apfelbrot?
Eigentlich schon die eigenen.
Schon die
eigenen. Wir haben nicht viele Äpfelbäume, aber in der Saison macht da den Obstbaumschnitt und jetzt tragen sie jetzt ja mehr. Und dort haben wir schon die eigenen Äpfel.
Eher die säuerlichen, gell?
Säuerlich, oder?
Ja. Genau. Ja. Nicht mehlig.
Meine Oma hat die Gläsen, also die Birnen, die hat sie nur selber getrocknet. Die hat das noch gemacht, also die hat sie dann wirklich so aufgeschnitten und hat die, das weiß ich noch, das war so lustig, ein Backblech voll oder meistens hat sie so ein Backbrett, wo man der Teig auch ausrollt. Das hat sie immer hergenommen, hat ein, zwei Küchenhandtücher drauf, dann hat sie die Birnen da draufgelegt und dann sind die immer, je nachdem, wo die Sonne war, die sind von draußen, von der Terrasse, sind sie innen wieder reintragen worden. Aber
das
immer,
machen heute schon so.
Machen, immer dahin, wo die Sonne auch war. Also wo hat man es ans Fensterbankel gestellt, dann hat die Sonne da wieder draufgestellt und die sind so richtig zusammengekurzelt dann. Und da hat es frühzeitig, logisch, klar, damit angefangen. Und dann, wo die Backerei losgegangen ist, waren die dann immer gekriegt. Die waren aber schon fein auch immer. Boah, die waren
das
schon gut.
Macht schon was Besonderes aus beim
Könnte man es auch einfach getrocknete kaufen.
Gibt gute
Firmen, die da gute Ware machen. Nicht ganz günstig, aber muss man auch sagen, klar, besser ist. Man muss natürlich auch sagen, wenn man selber bäckt, man spart sich einen Haufen Geld. Weil die Bäcker, die nehmen für diese komplizierte und doch aufwendige Arbeit, logischerweise müssen es nehmen, ordentlicher Geld. Gell?
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man, wenn man es selber macht, auch mehr ausprobieren kann. Wir haben zum Beispiel die Hanfkekse auch drin.
Hanfkekse
haben wir drin.
Klingt jetzt nachher... Nein, so ist aber nicht gedacht.
Wir haben sogar einen Tiroler Hanf drin,
ist kein Cookie
zum Beispiel. Ja, genau. Also da ist auch wieder ein Tiroler Produkt drin. Und das, glaube ich, ist einfach auch, was das ausmacht. Wenn man es so macht, kann man ausprobieren, kann ich auch die Menge bestimmen. Es ist nur eine bestimmte Menge kaufen, wo ich es kaufe. Eben auch wieder mit den regionalen Produkten. Ich weiß einfach, was drin ist.
Genau. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn man so schaut, dass viele jetzt so, ich sage jetzt einmal, Cookies auch mit drauf machen. Ja, kann man machen. Aber es kommt halt schon trotzdem, finde ich, aus Amerika eher zu uns, die Cookies. Und das ist halt das, was man bei uns immer gemacht hat.
Gut, mit einem Original-Keks nicht viel zu tun.
Nein, auch wenn sie gut sind, wollen wir gar nicht in Abrede stellen.
Gut sind auf jeden Fall, aber die sind auch etwas, was man unter dem Jahr vielleicht macht.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Aber ihr backt es nur an Weihnachten, oder? Backt es ja unter dem Jahr einmal ein Blech?
Schon einmal eine grässere Linze an unter dem Jahr. Und,
aber da werden es dann grässer, gell? Weil beim Weihnachten sind es dann ganz klar.
Genau, da müssen es klar sein und mit einmal abbeißen.
Überhaupt, wenn es nicht
gerade abbeißen.
Ein guter Keks muss klein sein, gell?
Ja.
Das darf nicht so ein Prügel sein. Ja. Weil das kennt man auch, wenn man dann so einen großen kriegt manchmal, dass man sagt, boah, da würde ich gern mehr probieren, aber wenn ich jetzt den großen Spitzbub da gegessen habe, dann geht da nicht mehr recht viel. Also ich finde, man muss schon sehen, man muss sich die Arbeit machen, dass man so dieses Kleinteilige da arbeitet.
Das macht auch die Arbeit, glaube ich, aus. Ja. Das macht auch so Keks aus.
Ja,
auf jeden Fall. Und das ist auch der Unterschied, wenn man mit Kindern backt, dann ist einmal wurscht, wie es ausschaut. Und wenn man Ja. Ich gehe da voll auf am Abend beim Backen und da habe ich meine Ruhe und dann kann man sich da einfach entfalten.
Und findet ihr nicht auch, dass so Lieblingsrezepte oder Rezepte, mit denen man in der Kindheit wirklich konfrontiert worden ist, dass man mit der Mama immer gebacken hat, dass einem die total verhaftet sind, dass die einem bleiben, das Leben lang, dass man sagt, da muss aber der und der Honiglebkuchen auf den Teller, weil den hat Mama schon immer gehabt und der muss da drauf, dass man da dass so eine Emotionalität, so eine gefühlsmäßige Bindung dazu entwickelt.
Ich glaube auch, dass das ist, wenn ich das lang schon tue und die Zeit miteinander nutze und einfach auch miteinander die Keks mache, dann schreibe ich ja der ganzen Sache einen ganz anderen Wert zu. Wenn ich es kaufe, dann steht da nichts dahinter. Es steht auch
Nein, ein Handwerk dahinter. Nein, es steht auch Arbeit dahinter. Handwerk,
so. Aber es ist einfach, wenn ich es selber mache, dann habe ich die Zeit investiert und dann ist mir das auch viel mehr wert. Mhm. Und wenn die Tradition nur dahinter steht,
dann wie, kann ich auch Geschichte erzählen.
Genau. Wenn ich einfach sage, ich habe das mit der Oma schon einmal gemacht, dann habe ich ja selber mehr Freude, weil ich das dann so dazu kann.
Mhm. Verschenkt ihr Plätzerl auch?
Ich tue es ganz ehrlich mehr lieber verschenken, als wir es im Essen. Bei mir gelusten es noch, wenn ich so viel mache, dann gelusten es mir am
Ende gar nicht mehr so. Und wie verpackst du es dann oder wie präsentierst du die dann als Geschenk?
Also da haben wir so ganz kleine Teller einfach oder auch, wenn man es so verwandt oder sowas dann, wo wir wissen, dass wir es geschirrt wieder kriegen, dann dass man auch Keramikteller oder sowas hernimmt. Mhm.
Man könnte es auch in ein Glas tun vielleicht, Schleifel drum, also ein großes Glas, ein schönes Glas, sieht bestimmt auch hübsch aus. Oder man könnte eine Pergamenttüte basteln, also ich weiß es nicht. Man muss es ja immer frisch halten. Und beim Frischhalten kommt halt immer das Lagern ins Spiel, wenn du das offen stehen lässt. Also wir haben daheim, weiß ich nur auch das, meine Mutter und ich mache es auch, wir haben peinlich darauf geachtet, also wenn die Teestunde vorbei war und da war jetzt nicht alles leer gegessen, dann hat man das entweder, hat man es wirklich abgedeckt oder mit Frischhaltefolie überdeckt oder man hat es sogar in die einzelnen Dosen wieder zurücksortiert. Es durfte nicht draußen stehen, weil da ist ja
das trocknet aus und schmeckt, geworden, nimmt einen Geruch vor. Wenn Butter drin ist, dann nimmt es einfach einen Geruch.
Also die Arbeit hat man sich immer gemacht. Die hat dann, also wenn es dann im Advent war, hat sie die Keksdosen quasi aus dem Keller rausgeholt. Die waren dann bei ihnen im Schlafzimmer, weil da hat man auch nicht geheizt, da war es auch kühl, dann sind die quasi schon mal eine Ebene nach oben gekommen, sodass sie leichtgängiger waren, leicht zugänglicher. Und da hat man dann schon genommen, das müssen wir mit dem Keksteller wieder zurück und dann hat man halt die 10 Dosen wieder aufgemacht und hat es wieder rein. Das war immer ein bisschen eine Arbeit, aber es ist angeordnet worden.
Ganz schön viel Arbeit. Ich mache es so, dass ich nicht alle Keksteller als Erster richte, sondern lasse auch so lange wie möglich in die eigenen Dosen drin und dann mache ich die Keksteller, die ich verschenke, einfach zu, weil wenn sie gemeinsam auf einem Teller sind, nehmen sie einen Geschmack von den anderen Kekse an. Ja. Und so bleibt der Eigengeschmack.
Wo lagert erhalten. Ihr Blechdosen oder einen Topf kann man auch nehmen, einen alten Küchentopf mit einem Deckel?
Blechdosen. Genau, eigentlich. Blechdosen. Und wenn Schokolade drin ist, dann ein Papier dazwischen, das nicht zusammenklebt. Oder wenn viel Marmelade drin ist, auch
eigentlich
Papier.
Auch, genau.
Und nicht halt mischen. Also die Sorten dann jetzt mir daheim auch zum Beispiel nicht mischen.
Nein, das darf man nicht.
Ja, genau. Wenn jetzt zum Beispiel eine Schokolade kriegst mit einem Lindsauger oder so zusammenkommt, das hat dann alles hübsch den gleichen Geschmack und um das geht es ja eigentlich.
Und was darf gar nicht zusammen? Man sagt ja immer, Buttergebäck und Lebkuchen soll man auf gar keinen Fall zusammenrichten.
Ja, Lebkuchen generell, ein Lebkuchen sowieso in einer separaten Dosen, weil der hat einen relativ starken Geschmack.
Ja.
Und wenn das dann im gleichen Ding liegt, dann.
Und da ist auch allweil gut, wenn man dann Äpfel mit Eiche tut, das lang feucht halten oder genau.
Deswegen backt man eigentlich Lebkuchen auch wesentlich früher als alles andere, damit die auch die Chance haben, dass sie ein bisschen weich werden. Gell? Weil die meisten kommen ja doch relativ hart erst einmal.
Man nimmt es zwar weich aus dem Backrohr, aber sie werden dann doch eher wieder hart.
Und das ist doch auch ein Phänomen. Das Buttergebäck geht meistens als erstes weg, weil das so, wie soll ich sagen, es ist so
mürbe ist
ja so mürbe und leicht zugänglich. Und so Honiglebkuchen, so ganz ein klassischer Schlichter, der bleibt am Anfang noch ein bisschen liegen und der hat dann seine große Stunde gegen Ende der Weihnachtszeit. Dann ist der weich und dann langt man zu dem.
Das stimmt.
Kekszeit. Keks. Sagt es nochmal. Keks.
Keks.
Keks. Ich lerne es noch. Kekszeit ist Glückszeit. Die besten Rezepte aus der bäuerlichen Weihnachtsbäckerei. Ein wunderhübsches Buch, erschienen im Tiroler Verlag. Vielleicht noch ein Weihnachtspräsent für den einen oder die andere leidenschaftliche Bäckerin. Jetzt haben wir über das Backen geredet. Jetzt sind unsere Plätzle, wie ich sage, alle fertig und wohl in Dosen verwahrt und warten auf den Weihnachtsabend. Wie schaut denn jetzt bei euch die Woche noch aus? Was ist noch zu tun? Jetzt die letzten Umdrehungen vor dem Heiligabend? Was muss noch gerichtet werden, was muss noch gemacht werden?
Also bei uns zum Beispiel startet eigentlich die traditionelle Weihnachtszeit startet eben mit dem Bersteln. Mhm. Also das ist bei uns in Bradenbach und in Angerberg, Maria Stange auch noch, eben ein Brauch, wo man eben die Männer verkleidet in Maisbratschengewänder eben mit Larven. Also das sind dann Holzlarven, von Haus zu Haus gern. Und damit beginnt halt eigentlich die
Weihnachtszeit. So was Ähnliches gibt es, glaube ich, in jeder, mehr oder weniger in jeder alpenländischen Region. Bei uns gibt es halt einen Rumpelklaus, woanders heißen sie wieder anders. Aber einfach so diese verkleideten Gestalten mit Masken oder die einfach auch ein bisschen schier sind, die ein bisschen hässlich sind, die ein bisschen laut sind, die ein bisschen grob und wirscht sind, ich glaube, die gibt es überall. Und wie heißt es bei euch nochmal?
Bersteln.
Die Bersteln. Ja, aha. Bei uns gibt es auch noch die Perchter. Ja. Gibt es auch noch Frau Perchter und die Perchten. Aha, schön.
Und da startet halt dann auch die Weihnachtszeit. Und ab da laufen dann auch die Bräuche laufen so an, wo man so schön sagt. Also Räuchern gern zum Beispiel. Oder bei eben.
Oder das Uklepfen, das ist bei uns, also wir sind überhaupt in der Alpenregion, ich denke auch bei Enkenborn.
Ja. Klepferlesnächte, ja.
Genau, dass die das Uklepfen gehen bei uns macht, ist die Landjugend in Walksee und die singen halt schöne Lieder. Und in der Gruppe, wo mein Sohn dabei ist, da haben sie auch einen Zug in Spur dabei und sie singen da für einen guten Zweck und das finde ich einfach auch ganz, ganz schön, dass sie da die Jugend einsetzt dafür. Aber es machen auch durchaus andere Vereine, also jeder, der gern singt, was gut tut, geht da anklüpfen.
Aber es ist doch auch schön, dass diese Bräuche einfach weitergegeben werden. Das ist so wichtig, weil so diese Rituale, die geben so Halt im Leben. Und eben wenn man sich zurückerinnert, wir haben jetzt immer wieder das ein oder andere Mal über Kindheit gesprochen, bei uns war es so. Das sind Sachen, die bleiben einem fürs Leben. Wenn man sagt, das habe ich damals noch miterlebt und ich habe die Bilder oder die Gerüche sogar noch in der Nase. Also das ist was Schönes. Und ihr privat daheim, was ist jetzt zum Du? Jetzt geht's auf die Zielgerade, gell? Sozusagen, weihnachtlich.
Vielleicht also, dass man an Donnerstag, das ist der 21. Dezember, da stellt man die Krippe auf.
Wintersonnenwend.
Genau. Und da tut man jetzt zum Beispiel noch nicht das Jesuskindlein Eiche und dann noch nicht die Heiligen Drei Könige, die kommen erst später dazu. Aber das ist der Tag, wo man die Krippe außer du
wärst. Habt ihr eine große Krippe?
Wir haben die so mal einen Meter mal, einen Dreiviertelmeter. Mhm. Und die hat, eine hat mein Mann gemacht und eine hat mein Sohn gemacht. Das ist eine alpenländische
Krippe. Tut es mit Holz und tut es mit Moos arbeiten, also so richtig naturbelassen?
Genau, das ist eine ganze Naturkrippe und man schaut, dass man wieder frisches Heu eigentlich tut an den und rundherum mit frischem Tannengrün schmückt, dass auch das Haus wieder gut schmeckt. Und das tut man aber auch nur einmal mehr am Heiligen Abend, dass einfach das ganze Haus gut nach frischem Tannengrün riecht und schön danach auch dekoriert
ist. Die Cornelia Müller von den Kräuterleut aus Nordostbayern, die gestern da war, die hat gesagt, bei ihnen ist eigentlich Tradition, dass sie auf jeden Fall vor dem Heiligabend das Haus wirklich auswischen mit Wasser, mit heißem Wasser und sie tun dann in das Wasser irgendwas Nadliges rein. Ätherisches Öl von der Fichte oder von der Kiefer, also irgendwas Nadliges. Und sagt sie, kein Putzmittel, sondern ein heißes Wasser mit so einem Nadelduft. Und da wischt sie das ganze Haus. Und das ist so, das riecht gut und es ist befreiend. Das fand ich eine sehr schöne Idee tatsächlich. Ich dachte, toll.
Also bin ich da vielleicht auch der Brauch vom Räuchern eben auch noch. Hat sie einfach erzählt. Nur ganz präsent, sagen wir so. Also wir starten da immer am 24., dann damals noch zu Neujahr und dann noch mal drei Klinik auch noch mal.
Geht sie durchs ganze Haus?
Genau, da gehen wir durchs ganze Haus und eben mit einem Weichbrunner, den springen wir dann auch. Und dann wird halt auch dann noch ein Rosenkranzbett.
Genau.
Das ist, glaube ich, vielleicht noch etwas, wo es nicht mehr ganz alltäglich ist oder wo es
halt nicht mehr so alltäglich wird. Es gibt schon noch viele, die es machen, aber es gibt nicht mehr, also früher war es in jedem Haushalt, glaube ich, vertreten, es ist jetzt nicht mehr so. Aber es gibt wieder mehr Interesse dran. Ich merke das, weil eine Kollegin von mir, die sich da sehr gut auskennt, die gibt tatsächlich auch Seminare zu dem Thema und die wird sehr stark angefragt. Also quasi, wie geht das überhaupt? Wie mache ich das? Ja, wie mache ich das? Und was verbrenne ich da? Und wie läuft das Ritual? Und das finde ich schön, dass da wieder Interesse besteht.
Ja, das ist ja noch der Weichenbusch.
Genau, und wir haben die Besonderheit auch bei uns oder auch in unserer Gegend ist, da gibt es am 15. August Maria Himmelfahrt.
Maria Himmelfahrt, ja.
Und da werden die Kräuter geweiht. Also geht der Ursprung zurück zur Maria Mutter Gottes, wo der wo
die Kräuter haben die größte Heilkraft in der Zeit.
In der Zeit auch. Und wo es dann, wie es nachgeschaut haben, hat, wo der Leichnam ist, haben sie nur Kräuter aufgefunden und auf das geht das zurück. Genau, da werden halt die Kräuter gesammelt, bei uns auch zu einem schönen Buschen gebunden, geweiht. Und am Heiligen Abend wärst ein Teil von die Kräuter dann auch mit denen geräuchert. Da hat man einfach dann den ganzen Jahreskreislauf mit und so einfach Schutz und Segen für Haus, Hof, Familie. Also wir gehen zuerst durchs Haus, dann an den Stall, Steinhaus, die Tiere, ja. Dann die Menschen, dann zur Hofkapelle und dann zu allen Menschen, die nicht so nach und da sind und auch vielleicht zu den Menschen, die wir im Himmel oben haben. Und so wird eigentlich bei uns Räuchern begangen. Und wenn dann das Christkindl gekommen ist, also genauso auf eine Zähne, dann geht man halt nochmal einen Stall auf. Und nachher werden die Kräuter, die am 15. am 5. August geweiht worden sind, an die Tiere verfüttert. Und soll wieder
gesund halten. Und, ja.
Für Fruchtbarkeit und Gesundheit sorgen im Stall.
Bei uns erzählt man sich ja auch, dass man am 24., wenn man da um Mitternacht oder ins Opa hat, halt das aber gesagt, dass man da bei um Mitternacht rausgeht in den Stall, dass dann anscheinend die Viecher reden können. Ja,
die können sprechen.
Ja, die können da reden.
Die Tiere sprechen, ja.
Die Mama oder wie viel sie ist, noch mit ihrem Papa dann auch rausgegangen. Sie hat es nicht reden gehört, ich bitte mir schon ein, das ist her.
Nur einmal zum Heiligabend, wie läuft der bei euch in der Familie ab? Ist es eine grübige Sache, eine gemütliche Sache? Wird groß aufgekocht oder wird es ein bisschen kleiner gehalten, damit man einfach mehr Zeit hat, um das eigentliche Fest, den Heiligabend, zu begehen?
Also bei uns daheim gibt es noch immer traditionell die Nudelsuppe mit Würstel.
Super.
Ja, und da eben auch selber gemacht, die Rindsuppen, die kocht halt dann ewig. Aber das,
und das schmeckt man dann auch.
Das schmeckt man dann auch, genau. Und am Abend, da gibt es eigentlich nicht so fix, was wir da zusammen kochen haben. Also da, weil was uns halt da so schmeckt, wenn es einmal wärst, mit Fondue etwas gemacht oder mit Bratteln in Zuhrfleisch. Also das ist
das dann nicht variiert.
So. Ja, das variiert.
Und wie wird der Baum geschmückt? Immer gleich oder immer anders? Immer gleich, nämlich? Gleich. Welche Farbe und welche Zutaten?
Also wir passen zu den Vorhängen von der Stube.
Jawohl, ja natürlich.
Das muss schon jetzt zusammenstimmen. Und ja, genau, also den schmücken wir jetzt gleich.
Also welche Farbe ist es dann? Rot, grün, weiß, blau, mischt, bunt?
Rot.
Rot,
also rot.
Klassisches Weihnachtsrot.
Ja, dunkelrot, genau.
Ja. Bei dir, Andrea?
Genau, also bei uns, der Heilige Abend ist eigentlich nur traditioneller Fasttag. Also zum Mittag gibt es eigentlich nicht so Fleischspeisen und so. Und am Abend gibt es bei uns auch die Nudelsuppen mit Würst, wo man dann ein Würstel schneidet oder dazu isst. Und da gibt es einfach auch das Ziertfleisch für unsere eigenen Kühe, was man macht. Und einfach ganz eine gute Rindsuppen. Und das ist unser mit Sterndl, genau, die Sterndlsuppe, das muss eine Sterndlsuppe sein.
Sterndlnudeln müssen drin sein. Ja,
und da freut sich einfach jeder und Karotten reingeschnitten und das ganze Sellerie einfach alles fein.
Also eine gute Suppe, die rettet, also ich finde, eine gute Kraftbrühe, eine gute Rinderbrühe, die rettet einen doch sowieso durch die Feiertag. Also wenn du da so einen Topf gemacht hast, da kann man viel davon zehren und viel damit machen.
Und ruhig einmal nachsen.
Ja, einmal machst du es so. Mhm. Und wenn man vom Spazierengehen kommt, hat man gleich was gekriegt. Das ist doch einfach schön. Ja. Und wie schmückt ihr euren Baum?
Wir schmücken ihn auch traditionell mit rote Christbaumkugeln und Strohstern hauptsächlich.
Selber bastelt vermutlich.
Genau. Und manchmal haben wir einen Baum vom eigenen Wald und manchmal kaufen wir einen Baum von befreundeten Bauern. Je nachdem, wie es gerade passt.
Mhm. Ja. Und die Tiere? Was ist mit den Tieren? Werden die beschert?
Ja, die bei uns kriegen sie einen Weicherbuschen. Das ist eher Christkindl.
Das ist, und bei euch?
Ja, bei uns kriegen sie auch geweichtes Salz.
Geweichtes Salz.
Ja, genau.
Aha. Weil das war auch eine nette Geschichte. Gestern wir haben über neue und alte Traditionen gesprochen und haben sie gesagt, bei den Kräuterleuten, da hätte sich es auch bei manchen jetzt ein bisschen etabliert, dass sie am Nachmittag, dass sie die Kinder anhalten, dass sie unterm Jahr ein bisschen sammeln. Bucheckern, solche Sachen und Kastanien, dann tun sie ein bisschen Heu dazu, vielleicht selber gemachte Meisenknödel und dann sind sie am Heiligabend nachmittags in der Wald und drapieren das als Winterweihnacht für die Tiere.
Weiß das nicht.
Ist doch eine schöne Idee, oder?
Ja.
Und hast Kinder aufgeräumt, stell dir vor. Die hupfen doch eh seit der Früh um den Abend und sagen, mal kommt das Kind, mal kommt
das Kind. Ja, du bist zum Beispiel auch im Ort und diese Woche jetzt auch viel Landjugendvereine machen das auch so, dass man da Kinderbetreuung hat am 24.
Echt?
Da, also da haben wir etwa 12 Uhr Mittag bis nachts um 5 oder was, bis halt die Mitten dann angeht, haben wir aber die Kinder mit einem Bochen und mit einer gespült oder einen Turnsurf
gegangen. Dass Mama und Papa daheim einfach in Ruhe richten können.
Genau, und dann sind die Eltern da wieder gekommen, haben es zu der Mitten mitgenommen. Genau.
Ja,
und
also
dann,
ich glaube viele...
Und danach kam das Christkindl.
Ja, und danach kam das Christkindl.
Wir sind halt zu Oma immer. In Anführungszeichen abgeschoben worden. Also die Oma hat uns dann immer haben müssen, da waren wir aufgeräumt.
Nein, aber da haben sie schon jetzt, ja, das gehört schon so dazu, dass die Kinder dann auch zu der Landjugend gerne und einfach
möchten
wieder bochen. Ja, es ist auch für uns total schön gewesen. Ja. Also wie wir dann auch schon Schussmünder wohnen, haben wir halt da auch mit und das war halt total cool.
Ja. Was ist denn so ein Weihnachtswunsch? So vielleicht ganz gar nicht materiell betrachtet, sondern so auf der gefühls- und geistigen Ebene, wo man sagt, ach, das wäre schön. Das täte ich mir wünschen oder so würde ich gerne ins neue Jahr starten. Was gäbe es denn da bei euch?
Dass man vielleicht sich in der Vorweihnachtszeit nicht stresst, dass man sagt, ich muss jetzt eine Ruhe haben, ich muss jetzt eine weihnachtliche Stimmung verbreiten, weil da, glaube ich, stresst man sich dann auch selber. Sondern einfach, wenn es nicht geht, geht es halt
dann
einfach
ist halt,
nicht.
Dann ist halt rührig und umtriebig und dann muss man halt das hier annehmen und das Beste daraus machen und mitmachen, oder?
Ja, genau. Mhm. Und nicht einfach so stressen oder einfach, weil es so der Brauch ist, sagen wir, ich muss jetzt eine Weihnachtsstimmung haben, auch wenn ich es nicht habe. Also da einfach kein viel stressen.
Mhm. Und das verändert sich ja so im Laufe der Zeit, wenn die Kinder größer werden und so weiter. Mhm. Und ich finde da weniger ist mehr, weniger Erwartungen. Und fürs neue Jahr wünsche ich mir gerade Gesundheit für die Familie, für die Freunde.
Mehr braucht man nicht,
Frieden im Herzen und zufrieden sein.
Das war ein schönes Schlusswort. Wann gibt's auch einen Plätzle-Teller am Heiligabend schon? Der steht schon da, gell? Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Und mit den wunderbaren Rezepten, die ihr da zusammengestellt habt, findet jeder etwas, was ihn glücklich macht. War schön, dass ihr da wart. Kommt gut wieder heim und habt noch möglichst trotzdem ruhige Woche, dass man alles, was halt jetzt noch so ansteht, mit Kraft und Durchatmen bewältigen kann. Ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Wenn man einmal durchschnauft, sagt, jetzt mache ich peu à peu à peu, eins nach dem anderen weg, dann kommt man schon an. Gell?
Also wir sagen jetzt einmal danke, dass wir da sein
haben. Wir haben euch gerne als Gäste gehabt. Kommt gerne mal wieder.
Ja, also, können wir mal gerne.
Nehmt viele Grüße mit nach Tirol.
Ja.
So, dann schicken wir es wieder heim, unsere zwei Tirolerinnen, die uns so schön vom Keksbacken, vom Landwirtinnenleben und von ihren Weihnachtsbräuchen erzählt haben. Und ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.